Viele kennen Hiob als Inbegriff des Leidenden, aber weniger bekannt ist, wie seine Geschichte endet und was Gott damit über sich selbst offenbart. Am Schluss der Erzählung tritt nicht nur ein gereinigter Hiob hervor, sondern auch ein Gott, der tiefer, persönlicher und überraschender sichtbar wird, als es jede traditionelle Frömmigkeit erwarten lässt. Gerade im letzten Kapitel öffnet sich der Blick dafür, was Gott wirklich im Leben seiner Kinder sucht und welches Ziel er mit allen Wegen verfolgt. Gott persönlich gewinnen, wenn das Sehen Gottes alles verändert. Am Ende seiner langen Auseinandersetzung steht Hiob an einem völlig anderen Punkt als zu Beginn. Er sagt, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum verwerfe ich mich und bereue in Staub und Asche. Zwischen Hören und Sehen liegt eine Welt. Zuvor war Gott für Hiob wesentlich Inhalt der Überlieferung, etwas, das er korrekt beschreiben, für das er sich eifrig einsetzen konnte. Nun wird Gott für ihn Gegenwart. Sein Auge sieht Gott, nicht im optischen Sinn, sondern in einer inneren Wahrnehmung, in der Gottes Wirklichkeit sein Herz durchdringt. Was er bisher an theologischer Richtigkeit besaß, wird von einem unmittelbaren Erkanntwerden Gottes überholt. In dieser Begegnung zerfällt der letzte Rest seiner heimlichen Selbstsicherheit. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum verwerfe ich mich und bereue in Staub und Asche. Das zeigt, dass Hiob Gott in seiner persönlichen Erfahrung gewann und dass er sich selbst verabscheute. Gott zu sehen bedeutet, Gott zu gewinnen. Gott zu gewinnen heißt, Gott in seinem Element, in seinem Leben und in seiner Natur zu empfangen. Letztlich macht uns dies nicht nur eins mit Gott, es macht uns sogar zu einem Teil Gottes. Auffallend ist, wie sich das Sehen Gottes auf Hiob selbst auswirkt, er verabscheut sich, ohne in zerstörerische Selbstverachtung zu fallen. Es ist nicht der Blick in einen Spiegel der Leistung, sondern der Blick in das Licht Gottes. Dieses Licht entlarvt nicht nur grobe Schuld, sondern auch die feine Selbstgerechtigkeit, die sich in Klage, Rechtfertigung und Anspruch verkleidet hatte. Wo Gott sich auf diese Weise zeigt, wird das eigene Ich nicht aufpoliert, sondern relativiert. Und gerade darin liegt eine tiefe Freiheit, Hiob muss sich nicht länger vor sich selbst oder vor Gott recht behalten. Er darf im Staub stehen und doch vor dem Angesicht Gottes bleiben. Die Schrift verbindet dieses Sehen Gottes eng mit einem inneren Vorgang. In der Bergpredigt heißt es, gesegnet sind die, die im Herzen rein sind, denn sie werden Gott sehen. Das Sehen Gottes ist hier nicht Belohnung für moralische Perfektion, sondern Ausdruck einer inneren Klärung, in der Gott selbst Raum gewinnt. Der reine Blick entsteht dadurch, dass Gott unser Inneres reinigt und ausrichtet, nicht dadurch, dass wir uns selbst geistlich optimieren. Wer so sieht, nimmt Gott nicht nur zur Kenntnis, er empfängt ihn in seinem Leben, in seiner Natur, in seinem Wesen. In der Sprache von Paulus, wir alle aber, die wir wie ein Spiegel mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie von dem Herrn, dem Geist. Anschauen und Umwandlung gehören zusammen. Hiobs Geschichte zeigt, dass Gottes Ziel nicht zuerst eine Erklärung seiner Wege ist, sondern diese Umwandlung. Gott antwortet nicht mit einem logischen System auf das Problem des Leidens, sondern mit seiner eigenen Gegenwart. Indem Hiob Gott sieht, wird er innerlich dorthin geführt, wo er Gott mehr gewinnt als Antworten. Seine Selbstsicherheit bricht, aber seine Beziehung wird tiefer. Seine Fragen werden nicht alle gelöst, aber sie werden in eine größere Wirklichkeit hineingenommen. Im Licht des Neuen Testaments wird sichtbar, wohin diese Linie führt, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Das endgültige Ziel Gottes mit den Seinen besteht darin, dass sie ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, nicht distanziert, sondern als Menschen, die seinen Namen tragen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum verwerfe ich mich und bereue in Staub und Asche. Gesegnet sind die, die im Herzen rein sind, denn sie werden Gott sehen. Wenn Hiobs Geschichte die Augen dafür öffnet, dass Gottes größtes Geschenk er selbst ist, verliert das Leiden nicht automatisch seine Schwere, aber es bekommt eine andere Tiefe. Es steht nicht mehr nur als Rätsel oder als scheinbare Strafe vor uns, sondern als Ort, an dem Gott sich tiefer schenken will, als es in ungestörter Wohlfahrt je möglich wäre. Wo unser Bild von Gott durch seine eigene Gegenwart korrigiert wird, wird auch der Blick auf uns selbst heiler und wahrhaftiger. In solchen Momenten wächst ein stilles Vertrauen, auch wenn vieles unverständlich bleibt, ist Gott selbst nicht fern. Und wer ihn ein wenig mehr sieht, muss nicht mehr der eigene Halt sein, sondern darf sich in die Hände dessen legen, der ihn kennt, durchleuchtet und doch behütet. Gottes Ziel im Leiden, mehr als nur Lohn für Gut und Böse. Die drei Freunde Hiobs erscheinen zunächst als Verteidiger Gottes. Sie halten an einem einfachen Schema fest, Gerechte werden gesegnet, Gottlose werden geschlagen. Wer leidet, muss sich also verborgener Schuld stellen. Auf dieser Grundlage drängen sie Hiob immer wieder zur Umkehr und übersehen, dass Gott selbst mit ihnen ins Gericht geht, denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Bemerkenswert ist, dass Gott nicht Hiobs Klagen, sondern die scheinbar so frommen Deutungen der Freunde kritisiert. Ihr Maßstab stammt aus dem Prinzip des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen in 1. Mose 2, ihr Denken kreist um richtig und falsch, Lohn und Strafe, um eine sittliche Buchführung, in der Gott letztlich zum Garanten eines transparenten Vergeltungssystems wird. Die drei Freunde Hiobs lagen in Bezug auf Gottes Vorsatz im Umgang mit seinem Volk falsch, weil ihr Verständnis auf dem Prinzip von Gut und Böse beruhte, auf dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, der als Seitenlinie neben dem Baum des Lebens als der Hauptlinie steht. Hiob wehrt sich gegen diese Deutung. Nach seinem Gewissen lebt er rechtschaffen, und gerade darum empfindet er das pauschale Strafdenken seiner Freunde als Gewalt. Er ahnt, wenn Gott nur so handeln würde, wie sie es beschreiben, wäre er kaum mehr als eine höhere Instanz des moralischen Ausgleichs. Hinter seiner Rebellion gegen die Freunde steht die schmerzliche Suche nach Gottes Herz. Hiob weiß noch nicht, wohin diese Suche führt, aber er spürt, dass sich Gott nicht in ein starres Schema von Ursache und Wirkung pressen lässt. Seine Fragen sind nicht immer richtig formuliert, doch sie bewahren ihn davor, Gott auf eine einfache Funktion zu reduzieren. Die fortschreitende Offenbarung der Schrift macht deutlich, dass Gottes Ziel über die Frage von Lohn und Strafe hinausgeht. Er will nicht nur moralische Ordnung sichern, sondern Menschen an sich ziehen, ihnen Anteil an seinem Leben geben, sie zu einem Volk formen, das ihm widerspiegelt. In der Sprache des Neuen Testaments heißt das, denn in ihm ist alles geschaffen, was in den Himmeln und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, alle Dinge sind durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Das Leiden der Glaubenden steht darum in einem größeren Horizont. Es ist nicht einfach Ausdruck von Schuld oder Zufall, sondern wird von Gott aufgenommen in sein Werk, uns zu sich hinzuziehen, uns zu reinigen, zu läutern, zu vertiefen. Der Hebräerbrief deutet diese Wege so, er aber züchtigt uns zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu sein, danach aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Am Ende der Bibel steht nicht ein perfekt ausbalanciertes System von Belohnungen und Strafen, sondern eine Stadt, das neue Jerusalem, in dem Gott mitten unter seinem Volk wohnt. Dieses Bild macht sichtbar, was Gott von Anfang an beabsichtigt, ein durchdrungenes, verwandtes, in seiner Gemeinschaft ruhendes Volk. In diesem Licht liest sich Hiobs Geschichte anders. Seine Verluste sind nicht bloß Prüfungen, die eine spätere Belohnung vorbereiten, sondern die Wege eines Gottes, der mehr geben will als äußeren Wohlstand, sich selbst Gottes Ziel im Leiden ist nicht, unsere Rechnung aufgehen zu lassen, sondern unser Herz nahe an sich zu ziehen, alte Vorstellungen zu zerbrechen und das Vertrauen zu wecken, das nicht an sichtbare Ausgleiche gebunden ist. Und es geschah, nachdem der Herr jene Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temaniter, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde, denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Denn in ihm ist alles geschaffen, was in den Himmeln und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Mitten in undurchschaubaren Situationen wirkt die Versuchung stark, Gottes Handeln schnell zu erklären, an uns selbst oder an anderen. Hiobs Geschichte stellt sich diesem Bedürfnis entgegen. Sie lenkt den Blick weg von einem engen Vergeltungsdenken hin zu einem Gott, der tiefer arbeitet, als wir sehen. Wenn Gottes Ziel nicht zuerst ein lückenloser Ausgleich zwischen Gut und Böse ist, sondern die innige Gemeinschaft mit seinem Volk, dann kann selbst schweres Leiden Teil eines Weges werden, auf dem Vertrauen wächst und die Bindung an äußere Sicherheiten lockerer wird. Darin liegt eine stille Ermutigung, auch wo sich die Umstände nicht auflösen, bleibt Gott nicht der kühle Beobachter unseres Lebens, sondern der, der uns in eine tiefere Gemeinschaft mit sich hineinführt, behutsam, ernsthaft und mit einem Ziel, das größer ist als jeder sichtbare Lohn. Der zarte Ausgang, Wiederherstellung, Barmherzigkeit und ein Herz, das für andere betet. Nachdem Gott mit Hiob gesprochen und seine Freunde zurechtgewiesen hat, geschieht etwas Unerwartetes. Der Herr wendet sich nicht direkt an Hiob mit einem Trostwort, sondern an die drei Freunde: So nehmt nun für euch 7 Jungstiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und bringt euch ein Brandopfer dar, und mein Knecht Hiob soll für euch bitten, denn ihn will ich annehmen, dass ich nicht nach eurer Torheit mit euch verfahre, denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Der Mann, der zuvor von ihnen beschuldigt wurde, wird nun von Gott als mein Knecht bezeichnet und in eine priesterliche Rolle hineingestellt. Diejenigen, die ihn verletzt haben, werden auf ihn angewiesen. Versöhnung geschieht nicht abstrakt, sondern durch den Weg, den Gott öffnet, Opfer und Fürbitte. Gott befahl Hiobs drei Freunden, zu Hiob zu gehen und für sich selbst ein Brandopfer darzubringen, damit sein Knecht Hiob für sie bete. Die drei Freunde taten, was Jehova ihnen gesagt hatte, und Jehova nahm Hiob an. Hiob steht an diesem Punkt innerlich nicht mehr dort, wo er seine Freunde anklagt. Die Begegnung mit Gott hat ihn gebrochen, aber nicht verbittert. Nun soll er für eben die Menschen eintreten, die ihm mit ihren Worten wehgetan haben. Darin spiegelt sich etwas von dem, was Gott mit seinen Leuten vorhat. Er führt sie durch eigene Dunkelheit, um sie zu Menschen zu machen, die fremde Not vor ihn tragen können. Die Erwähnung des Brandopfers ist dabei nicht zufällig. In der ganzen Schrift steht das Brandopfer für eine Hingabe, die Gott ganz gehört. Hier wird es zum Hintergrund für Hiobs Fürbitte, nicht seine Würde oder seine moralische Überlegenheit begründen sein Gebet, sondern ein Opfer, das vor Gott liegt. Gerade in diesem Moment, in dem Hiob aus sich selbst heraustritt und sich für andere vor Gott hinstellt, beginnt sein äußerer Wendepunkt, und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde betete, und der Herr mehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Danach werden die vielfältigen Segnungen beschrieben, neue Kinder, Wohlstand, ein langes Leben. Diese Wiederherstellung ist real und kostbar, aber sie bildet nicht den eigentlichen Gipfel der Geschichte. Die Frucht ist mehr als die Gabe, ein Mensch, der Gott tiefer kennt, der sich selbst nicht mehr im Zentrum sieht und dessen Herz weit genug geworden ist, um für andere einzustehen. Der Jakobusbrief nimmt diesen Ausgang auf und fasst ihn in einem knappen, dichten Satz zusammen: Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Was am Ende leuchtet, ist nicht zuerst Hiobs Standhaftigkeit, sondern das Ende des Herrn, das Ziel, auf das Gott selbst hinführt. Dieses Ziel ist von Barmherzigkeit gezeichnet. Gott erweist sich nicht als harter Prüfer, der die Probe nur bestanden sehen will, sondern als einer, der sich über den Geprüften erbarmt, ihn wieder aufrichtet und ihm die Würde zuspricht, für andere ein Segen zu sein. So nehmt nun für euch 7 Jungstiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und bringt euch ein Brandopfer dar, und mein Knecht Hiob soll für euch bitten, denn ihn will ich annehmen, dass ich nicht nach eurer Torheit mit euch verfahre, denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde betete, und der Herr mehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Der zarte Ausgang der Geschichte Hiobs lädt dazu ein, auf Gottes Ziel mit uns nicht nur in den dunklen Kapiteln zu schauen, sondern auch auf das, was er daraus formt. Er arbeitet nicht nur an unseren Umständen, sondern an unserem Inneren, an der Fähigkeit, nicht in Bitterkeit zu erstarren, sondern zu segnen, wo man verletzt wurde, zu beten, wo man selbst kaum versteht, offen zu bleiben, wo man sich am liebsten zurückziehen würde. Jakobus erinnert daran, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Dieses Mitgefühl ist kein Gefühl auf Distanz, sondern eine Kraft, die Herzen weich hält. Wo diese Barmherzigkeit Wurzeln schlägt, wächst eine stille, aber widerstandsfähige Hoffnung, dass Gottes Ende mit unserem Leben besser ist, als wir es uns in den schwersten Stunden vorstellen können. Herr Jesus Christus, du Gott Hiobs, du kennst die verborgenen Wege unseres Lebens besser, als wir sie je verstehen könnten. Danke, dass du uns nicht nur belehrst, sondern dich selbst gibst und unsere Augen öffnest, damit wir dich sehen und innerlich verwandelt werden. Wo unsere Gedanken noch in starren Mustern von Lohn und Strafe gefangen sind, lass uns deine Liebe und dein größeres Ziel erkennen, dass wir an dir teilhaben, von dir erfüllt werden und dich widerspiegeln. In den Spannungen und Fragen unserer eigenen Geschichte halte uns nahe an deinem Herzen fest und lass uns deine Treue entdecken, auch wenn wir sie noch nicht fühlen. Und wenn du uns wieder aufrichtest, erfülle uns mit demselben Erbarmen, das Hiob befähigte zu beten, damit dein Mitgefühl durch unser Leben andere erreicht. So ruhen wir in deiner Güte und erwarten deine Vollendung in uns, bis wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen.